Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Mein Name ist Pater Paulus Maria. Wir nahen uns ja dem Pfingstfest und ich dachte mir, es wäre passend, über Pfingsten zu sprechen, über dieses wichtige Fest, was auch Verwirrung stiftet und ja, vielleicht auch Verwirrung stiften soll vom Heiligen Geist, aber es ist trotzdem sehr wichtig, das einzuordnen in unseren katholischen Glauben. Und vielleicht erstmal ein paar Informationen. Himmelfahrt ist 40 Tage nach Ostern, Pfingstmontag 50 Tage nach Ostern, Fronleichnam 60 Tage nach Ostern, der Dreifaltigkeitssonntag 70 Tage nach Ostern. Ich bin hier gerade in Nordengland bei meiner Gemeinschaft. Wir haben hier zusammen ja, die nachösterliche Zeit verbracht, um uns auf Pfingsten vorzubereiten, auf unser Kapitel, was in einem Monat in New York stattfinden wird, aber ganz ehrlich auch, um uns auszuruhen nach diesen Ostertagen. Die Fastenzeit ist immer anstrengend für uns Priester und wir halten auch immer eigentlich das Fasten. Und jetzt ist es eben da wichtig, dass wir uns vorbereiten auf Pfingsten und das ist nicht das Fest des Heiligen Geistes per se, wie das vielleicht so bei einigen so drin ist in der Vorstellung, sondern wir feiern die Geburtsstunde der Kirche, eine Aussendung des Heiligen Geistes, eine wichtige Erfahrung der ersten Gemeinde, Maria unter ihnen, übrigens die einzige ohne Sünde. Die Apostel waren mit Sünden behaftet, das erleben wir auch heute noch in der Kirche, dass es eben Probleme gibt mit den Jüngern Jesu. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine große Fürsprecherin und die haben sich im Abendmahlsaal versammelt und dann sind sie durch diese Erfahrung ausgebrochen aus ihrer Zurückgezogenheit raus in die Welt und da werden wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Also es ist eine wichtige Erfahrung und das Pfingstfest ist eben kein Fest des Heiligen Geistes. Fronleichnam ist kein Fest Jesu, wie das vielleicht auch so ein bisschen eingetrichtert ist. Und dann folgt so ungefähr, Dreifaltigkeitssonntag ist das Fest des Vaters. So, das wurde sogar mal vorgeschlagen, so um die Jahrtausendwende herum. Und wurde aber abgelehnt, Gott sei Dank, weil es eben einfach falsch ist, weil wir immer in der Dreifaltigkeit denken. Wir haben diesen starken Dreifaltigkeitsglauben. Und der Heilige Geist ist zwar als Flamme, Taube zu sehen, aber wir fokussieren auf Jesus. Jesus ist unsere Erlöser, unsere Messias, die ausgestreckte Hand des Vaters für uns. Kein Heiliger Geist ohne Jesus, kein Jesus ohne Heiliger Geist, die Sendung des Vaters. Also es ist interessant, das Zusammenspiel der heiligsten Dreifaltigkeit. Aber jetzt erstmal zurück zu diesem Pfingstfest und deswegen ist der Montag dran gehängt, damit wirklich auch die 50 Tage voll werden und die katholische Kirche, Gott liebt Ordnung, er hat das Chaos zum Kosmos verändert, zum Universum und wir versuchen auch, ja durch die katholische Morallehre, Philosophie, Theologie, Ordnung in die Gesellschaft zu bringen, in das Leben des Einzelnen. So, was auch noch da reinspielt, ist, dass Pfingsten eigentlich ein jüdisches Fest ist und das wird eben auch 50 Tage nach dem Schabbat gefeiert, also der Sonntag eigentlich. Und für uns ist das eben auf den Montag verschoben, kann man sich vorstellen. Die Jünger haben das alles mitgefeiert. Jesus bleibt in diesem Gerüst der jüdischen Feste. Und er möchte, wie er selbst gesagt hat, nicht aufheben, sondern erfüllen. Und das tut er. Wir sind eingepfropft in das Volk Israel durch das Blut Jesu Christi. Im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind blutverwandt. Und deswegen haben wir diese enge Verbindung und können uns neues Volk Israel nennen. So, die Jünger machen eine starke gemeinsame Erfahrung. Und diese Erfahrung, Ekklesia, die Herausgerufenen, werden die diejenigen, die hinausgerufen werden in die Welt, geht hinaus in alle Welt, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Und wir verstehen uns ja als mystischer Leib. Jesus bei der Himmelfahrt ist zur Rechten des Vaters. Er setzt sich für uns ein. Das Haupt ist im Himmel. Aber der mystische Leib, der vollbringt hier das Werk Jesu Christi. Also wir sind eine Einheit. Wir sind die Füße, Hände Jesu. So. Und die Gaben des Heiligen Geistes rüsten uns aus, um diesen Auftrag, diesen großen Auftrag zu erfüllen. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wie bei der Taufe Jesu kommt auch auf uns die Taube herab. Aber es ist keine Geisttaufe, sondern es ist, ja, also es wird uns die in der Taufe der Heilige Geist geschenkt, alle Gaben des Heiligen Geistes, übrigens auch alle Charismen, je verteilt, wie Gott das möchte, aber alles passiert in der Taufe. Die Geisttaufe oder Taufe im Heiligen Geist, wie das die CE nennt, und auch vielleicht eine Glaubenserneuerungsfeier oder eine Ordenseintrittsprofessfeier, ist eine Erneuerung, Bewusstmachung der Taufgnade. Alles das sind Erneuerungen der Taufgnade. Und Jesus macht uns das vor. Es ist nicht, dass Jesus das gebraucht hätte. Alles, was Jesus macht, macht er uns zum Vorbild. Also seine Arbeit, seine Wunderwerke, seine Lehre, sein Leiden, seine Auferstehung. Alles zeigt uns, das ist der neue Adam, das ist der neue Mensch, die neue Schöpfung, der achte Tag der Neuschöpfung, der Sonntag, Tag der Auferstehung. Hier wird die Schöpfung neu gemacht. Wir sind Teil dieser neuen Schöpfung. Halleluja, will ich dazu sagen, weil das ist sehr wichtig, dass wir eben schon mit einem Schritt sozusagen im Himmel sind. Und jetzt brauchen wir nur noch den zweiten nachziehen. So, ist nicht so einfach. Jesus möchte uns ermutigen, deswegen bekommen wir den Heiligen Geist. Eine Befähigung, eine Ermutigung, eine Stärkung. Firmung, Konfirmation, eine Stärkung im Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann nur kommen, wenn wir ohne Sünden sind. Deswegen müssen wir erst getauft werden, dann kann der Heilige Geist kommen. In der heiligen Taufe werden wir von der Ursünde, Erbsünde befreit. Und das wird immer wieder erneuert durch die Beichte. Also die Beichte ist eigentlich eine fortlaufende Tauferneuerung. So, der Heilige Geist kann nicht kommen in ein sündiges Herz. So, das heißt, wenn wir Pfingsten feiern wollen nach dem Herzen Jesu, dann müssen wir eigentlich beichten gehen, weil dann erst der Heilige Geist kommen kann. Nur so kann echte Erneuerung stattfinden. So. Jetzt haben wir erstmal schon ein bisschen den Rahmen gesetzt. Pfingsten kann aber auch Theophanie genannt werden, also eine Gottesoffenbarung, und das erleben auch die Jünger durch die Manifestation des Heiligen Geistes, und das zeigt sich durch die Früchte, also durch Taten, die Früchte bringen. Sie gehen hinaus aus dem dunklen Abendmahlsaal, will ich sagen, aus der Angst heraus, Rückgezogenheit, Verängstigung, Verunsicherung hinaus, und sie sprechen in fremden Sprachen. Aber diese fremden Sprachen werden verstanden. Es ist kein Gebabel, daher kommt ja auch Turmbau zu Babel, das Wort Gebabel, also unverständliche Sprache, sondern die Leute, die gerade sich aufhalten zu diesem Fest in Jerusalem aus verschiedenen Ländern und Nationen und Sprachen, sie verstehen die Jünger. Sie werden für die Verkündigung vorbereitet. Die pfingstliche Erfahrung ist keine per se persönliche Erfahrung. Das ist mein Pfingsten, meine Geisttaufe, meine Geschenke des Heiligen Geistes. Stimmt also zum Teil, dass wir eben eine Selbstheiligung erfahren durch die Gaben des Heiligen Geistes, aber immer im Zusammenhang der Gemeinde, des mystischen Leibes Christi, der Kirche, der ganzen geistlichen Steine, will ich mal sagen, alle, die herausgerufen sind, werden auch rausgerufen in die Welt. Und das passiert zu Pfingsten. So, dauert nicht lange, sind die Hälfte der Jünger schon Märtyrer. Damals hieß es getauft sein, Jünger Jesus sein, 50%, bumm, Märtyrium. Also alles verlieren, Heimat verlieren, Jerusalem verlassen müssen, in die griechische Welt eintauchen, unterwegs sein. Also das war auf keinen Fall einfach. Und trotzdem ist das junge Christentum gewachsen, weil sie wirklich diesen starken Auftrag des Herrn erlebt haben und erfüllt haben. Und die Wunder und Zeichen waren Hilfsmittel, damit die Verkündigung stattfinden konnte und geglaubt wurde. Also es gab sogar eine Situation, wo dem heiligen Paulus immer so eine Wahrsagerin hinterhergelaufen ist und dann hat er ihr das verboten. Also sie ist ihm einfach auf die Nerven gegangen. Und das heißt eben, Wunder und Zeichen sind nicht das Wichtigste. Auch Jesus geht von Dorf zu Dorf und einmal wurde er gesagt, hier, das sind noch ganz viele Kranke hier, du musst morgen nochmal wiederkommen, in Kapernaum ist das sogar gewesen. Und Jesus sagt, nein, wir ziehen weiter, ich muss auch anderen Dörfern und Städten das Reich Gottes verkünden. Und Paulus zieht auch weiter, weil seine Verkündigung gestört wurde durch diese, ja, aufersehnten, sensationellen Dinge. So, sehr, sehr wichtig, das zu behalten, dass wir sind berufen zur Verkündigung. Der Glaube kommt vom Hören und es muss aber, damit gehört wird, verkündigt werden. So, was verkündigen wir Jesus? Das lebendige Wort Gottes ist kein Buch, keine Philosophie, kein Moralsystem, sondern eine lebendige Person. Und das ist mit in der katholischen Kirche mit Tradition gemeint. Keine Folklore-Sachen, sondern eben das Leben Jesu, wie es gelebt wurde. Und zuerst wurde alles nur mündlich verkündigt, aber sehr bald schnell auch aufgeschrieben. Die katholische Kirche spricht vom dreibeinigen Stuhl. Also das erste Stuhlbein ist ein bisschen lustiges Zeichen, aber ist die Tradition, das gelebte Leben Jesu, das zweite ist das Lehramt, seine Gebote, seine Lehre, Seligpreisung, Bergpredigt, auch das Moralsystem, das uns Jesus gebracht hat, nicht zu verachten, die Ehe, die alles verändert hat. Und dann der dritte ist das Wort, die Bibel selbst. Das kam zuletzt, ist auch, will ich mal sagen, so der schwachste, das schwachste Bein, schwächste Bein, so ist es richtig. Also und so, da gibt es auch ein bisschen, will ich mal sagen, so Missverständnisse. Also alles ist sehr, sehr wichtig, die Bibel ist sehr wichtig, stimmt, alles ist auch auf die Bibel aufgebaut, aber zuerst kommt das Leben Jesu, weil wir ohne diese Beziehung zu Jesus die Bibel nicht verstehen können. Die Dämonen können die Bibel ganz auswendig. Das haben wir bei der Versuchung Jesu in der Wüste erlebt. Aber sie haben keine Verbindung, keine Beziehung, keine Liebe zu Gott. Und deswegen gehen sie in die Irre. So, und das ist die große Gefahr für unsere Zeit, eine Kirche ohne Jesus. Und da sind die auch Freikirchen ein bisschen gefährdet, weil sie teilweise immer so ein bisschen Extreme haben. Also die einen sprechen nur von Gott, dem Vater, 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 Herz des Vaters, wir sind Kinder des Vaters und so weiter. Stimmt alles, aber ist vielleicht nur eine Seite der Medaille. Und die anderen sprechen vom Heiligen Geist, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. So ist nicht in dem Sinn biblisch. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir Jesus erkennen. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die einzige Brücke zum Vater. So, der Heilige Geist ist nicht so ein King Kong, der dann hier auf die Brust haut und sagt, ich bin's, erkennt mich, ich bin's, bei der Taufe Jesu, sondern eben schaut auf ihn, hört auf ihn. Da erklingt die Stimme aus der Wolke. Und Johannes der Täufer zeigt, der Cousin Jesu, zeigt auf Jesus, folgt ihm, dem Lamm Gottes. der unbekannt unter uns gelebt hat, aber jetzt seinen öffentlichen Dienst beginnt. Und was machen die Jünger des Johannes? Sie folgen Jesus. Ganz unsicher auch, weil der Jesus ein Laie war. Nicht bekannt. Ein Normalo, ja. Und dann fragen sie, wo wohnst du? Und Jesus sagt, kommt und seht. Und hier beginnt die Kirche eigentlich in der Nachfolge. Natürlich nochmal mehr Pfingsten und am Kreuz, der Ausgießung der Sakramente. Aber hier beginnt diese Neugierde, dieses Nachfolgen. Wir wollen dich hören, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen deine Freunde sein. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. So, der Heilige Geist wird uns nicht einfach hingeworfen wie so ein Knochen, sondern es geht immer um Jesus. Kein anderer Name ist uns geschenkt, außer der Name Jesu, Apostelgeschichte 8. Sehr, sehr wichtig, das nie zu vergessen. Ist ein lebenslanger Prozess, das lebendige Wort kennenzulernen durch Gebet, Stille, Glaube. Glaube befähigt uns zur Hingabe. Und die Hingabe ist dann die Verkündigung. So ist ein lebenslanger Prozess und es ist ein Ring. So, wir dürfen aber auch um dieses Geschenk bitten. Glauben ist ein Geschenk, um das man bitten darf und muss. So, jedes Jahr erleben wir Pfingsten. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes, ganz neu, die Bestärkung, die Aussendung, weil wir das jedes Jahr brauchen. Wir wachsen jedes Jahr, wir verändern uns jedes Jahr, wir verstehen jedes Jahr mehr. Wenn man ein bisschen älter wird, merkt man das noch ein bisschen mehr, als wenn man jünger ist. Und es geht nicht um ein Gefühl. So, es geht um eine echte Nachfolge, nicht um ein religiöses Gefühl. So, wir werden jetzt ja bald Pfingsten erleben und da gibt es dann so die Jugendgruppen, die sich sammeln und mit viel Musik, viel Vorbereitung, und ich habe mal sowas mitgemacht, das war super anstrengend, also danach sind die Jugendlichen auch fertig, da können die fast nichts anderes mehr machen, brauchen dann eine Pause bis zum Sommer, gerade so Pfingsten überlebt, will ich mal sagen, und wo ich dann auch ein bisschen so ein Fragezeichen dran mache, meine Güte, ist das nicht ganz stark auch ein bisschen gefühlsbetont? Da muss man aufpassen. Gefühle sind wichtig. Also Jesus hat auch die drei Jünger mitgenommen und Jakobus, Johannes, Petrus, und vielleicht waren das auch die Schwächsten. Johannes war noch ganz jung und hat auf dem Berg Tabor ihnen ein tolles Erlebnis gegeben. Eine tolle Erfahrung. Wir sprechen immer noch von der Tabor Erfahrung, also ein Hochgefühl, ja. Und danach geht es dann runter vom Berg der Verklärung ins Tal der Bewährung. Was wartet auf sie? Kreuzigung, Verfolgung und so weiter. Und wir brauchen diese Hochgefühle, ganz klar. Jede Beziehung braucht die. Wir leben auch von Festen, von Höhepunkten und so weiter. Hochzeit, wie das der Name schon sagt. Aber es geht um den Alltag, es geht wieder runter, dass wir eben die Kraft bekommen für das Zeugnis, was auch Jesus einfordert von uns. So, und jetzt muss ich ein Wort verlieren über die CE, also charismatische Erneuerung, ausgesprochen. Und ich habe ja vor 32 Jahren da auch eine wichtige Erfahrung gemacht in Meihingen, eine Bibelschule besucht. Ich war gerade im Osten eingetreten, 89, dann ein Jahr Pastorat gemacht, dann eingetreten, eingekleidet wurden, habe den Namen Paulus bekommen. So, und genau am Festtag des heiligen Petrus und Paulus, so, und damit begann dann für mich, so will ich mal sagen, wirklich dieser Leidensweg, aber auch der wirklichen Freudenweg ist und geblieben ist. Und aber dann wurde schon ein Jahr später oder ein halbes Jahr später unsere Provinz geschlossen. Ich bin dann nach Westen gekommen, Sauerland, Münster, Fulda, Freiburg, Allgäu und dann wieder zurück Thüringen und dann von Thüringen nach New York. Das auf die Schnelle. Und jedenfalls war das eine wichtige Erfahrung, Meiningen. Und damals war noch die Schwester Lucia da und der Roland, ich weiß gar nicht, wie die anderen hießen. Jedenfalls waren freundlich, war eine Bibelschule, 3 Wochen lang ging das. Es war kreativ, viel Musik. Ich habe dieses Zungengebet gelernt, diese Lobpreislieder gelernt, die habe ich vorher nicht gekannt. Dann diese kleinen Gebetsaustauschgruppen. Alles irgendwie lebendig, gastfreundlich, kreativ, jugendlich, so waren mit Anbetung, Gebet, es wurde geglaubt an Wunder, Heilung, Bibelschule, der Missionsgedanke, also alles war dabei. Aber jetzt muss ich eben noch ein bisschen vielleicht eine Kehrtseite nennen, wo es mir manchmal ein bisschen ungeheuerlich wird, dass eben auch manchmal ist die Musik endlos. Ja, so 2-3 Stunden Musik. Ich frage mich dann, naja, das geht dann schon langsam in so eine Hypnose rein. Also das muss eben so aus so einem musikalischen Gefühlshype geben, was ja auch bei großen Konzerten passiert, wo dann Leute rausgetragen werden. Das sind keine Charismatik, das sind einfach nur Leute, die einen Hype erleben, die einfach umkippen, hysterisch werden. Man kann auch sagen, Ekstase erleben. Also das geht auch in der säkularen Welt ganz gut, ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Dann eben auch vielleicht ein Hang zur menschlichen Tröstung. Es ist gut, gastfreundlich zu sein und viel zu berühren und Hände auflegen und so weiter, aber die Gefahr besteht, dass es eine emotionale Tröstung gibt und dass die Tröstung gar nicht mehr richtig von Gott erwartet wird, sondern eben von Menschen. Und da gibt es eben auch Überforderungen von allen Seiten. So, und dann eben auch eine Überschreitung der Autoritäten. Also ich kann nicht jedem die Hände auflegen. Hände auflegen, Segensgebete für jemanden sind immer Eigentumsgebete in der Familie gewesen. So können wir uns an Jakob erinnern, Abraham. Dieses Hände auflegen war sehr, sehr wichtig. Das war ein Privileg. Das wurde vorbereitet. So der Hirte, der Vater der Gemeinde, Vater der Diözese, der Bischof, die können Hände auflegen, weil sie in Persona Christi, als Ikone Christus handeln. Aber nicht jeder kann das machen. Nicht jede kann das machen. So, ich würde da extrem aufpassen, weil man da auch Dämonen mächtig auf die Füße treten kann und dann werden die ein bisschen munter und dann gibt's Probleme. So, also vielleicht auch so Schwierigkeiten mit Autorität der Kirche. Wir haben alle Schwierigkeiten momentan damit, aber wir müssen in der Hierarchie bleiben, so ein bisschen warten. Jetzt habe ich so einen Kurs hier gemacht und da wurde auch so ein bisschen gebrüstet mit privaten Wundern. So, das kann man nicht gar nicht richtig nachprüfen, aber es wird eben allen erzählt. Ne? So, das gibt dann so eine komische Autorität. Also ich habe diese Wunder erlebt und jetzt habe ich eine Autorität dadurch. Aber die Wunder kann man nicht nachprüfen. Sehr persönlich alles. Komisch. Oder dann eben diese Prophetie wird einfach wild losgelegt und gar nicht irgendwie geprüft mal mit einem geistlichen Begleiter oder vielleicht mal ein bisschen gewartet. Das wird gleich rausgepumpt und vielleicht auch ohne ein bisschen zu beachten, was das mit denjenigen tut, über die diese Prophetie ausgesprochen wird. Die müssen damit umgehen. Das ist ein bisschen wie so eine Weissagerin, die uns die Hände abliest. Ne? Sie werden irgendwie einen schweren Unfall erleben und dann fahre ich ein ganz anderes Auto, weil ich im Hinterkopf habe, naja, vielleicht habe ich jetzt einen Unfall. Also da muss man ein bisschen aufpassen in den Gebieten. Und aber die Kirche ist ein bunter Zoo mit vielen auch eigenartigen, bunten Tieren drin. Und das darf auch sein, aber wie schon gesagt, man darf sich auch ein bisschen mal kritisch hinterfragen lassen. Oder eben katholisch heißt et und als auch, also es ist vieles möglich, aber eben ein bisschen auch aufpassen, wo sind hier die feinen Linien, nicht, dass es dann Anzeigen gibt oder Verletzungen und die Leute dann so einen emotionalen Hype erleben und dann in die ganz normalen Gemeinden kommen und sagen, hier ist gar nichts los. Ich muss jetzt in die Freikirche gehen. Die haben ja viel, viel bessere Musik. Da ist der Hype. Das sind andere junge Leute. Da geht's ab. Tja, da muss man ein bisschen aufpassen, wo man die Leute hinführt durch diese Form der Evangelisation. So, auch Heilung sind wichtig, aber nicht das Wichtigste. Ja, so, das ist eine katholische Wahrheit, keine Erlösung ohne Leiden. Jesus hat uns durch Leiden erlöst, nicht durch Wunder und Zeichen. So, der hat sie auch teilweise verweigert. Diese Generation ist böse. Sie fordern Zeichen. Also, was er von uns verlangt, ist auch, dass wir durchstehen, dass wir schwere Zeiten mit ihm, seiner Hilfe durchstehen, dass wir am Leiden Christi das erfüllen, am Leib Christi, was noch fehlt. So, und das ist fortgehend. So, Prüfung aushalten. Grauer Alltag. Also das sind vielleicht so Punkte, die ein bisschen kritisch sind, aber vielleicht auch ein bisschen neu verstanden werden sollten, weil mittlerweile, denke ich mir, geht hier einiges ein bisschen auch aus dem Ruder. Und das gibt dann solche großen Erwartungen, die einfach unrealistisch sind. Und ich möchte mal einen kleinen Ausflug machen, wo die charismatische Gemeindeerneuerung herkommt. Da gab es eine Schwester, Elena Guerra, von 1835 bis 1914, die ist mittlerweile selig gesprochen worden. Und sie hat eben sehr darauf gedrungen, dass irgendwie die Welt durch den Papst Leo XIII. Dem Heiligen Geist geweiht werden sollte. So, der hat das gemacht, besser gesagt, erstmal eine Enzyklika geschrieben, Divinum Illud Manus Munus, 1897. Und das war irgendwie der Schwester noch nicht genug. Sie hat ein bisschen gedrängt. Das ganze neue Jahrtausend war vielleicht auch dieser Hype um das Jahrtausend, ja, dem Heiligen Geist zu weihen. So, und dann hat er von der Spitze, Kuppel, besser gesagt, des Peterdomes, dann die Pfingstnovene gebetet. Das war am 1. Januar 1900. Also ein bisschen denkwürdiges Datum. Ist wahrscheinlich als alter Mann nochmal die Kuppel hochgestiegen und das gebetet. So, was ist dann passiert? Am 1. Januar 1901 in der Bethel Bible School in Kansas, USA, kam es zu einer Heilungsbewegung. Ganz spontan. Es war eine methodistische Gemeinde. Und dann in der Azusa Street Mission in Los Angeles, war so ein Armviertel, da bei so einem Prediger ist es dann auch nochmal ausgebrochen und es kam dann zu so einem, ja, will ich mal sagen, so einer pfingstlichen Erfahrung. So, es war verheißungsvoll und ein Start der Pfingstkirche, die dann eben diese Geisttaufe verbreitet haben und dazu zu sagen ist aber, dass es eben schon sehr viele solche ähnlichen Bewegungen gab. Also ich muss vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Also die Pietismusbewegung aus dem 17. Jahrhundert in der lutherischen evangelischen Kirche, in den protestantischen Kirchen kann man sagen. Dann die Herrnhuter-Erfahrung, das war so auch um diese Zeit herum, 18. Jahrhundert, da kommen die Herrnhuter Losungen her oder auch die Adventssterne, die an den Häusern hängen. Zur Adventszeit, sehr, sehr schönes Zeichen. Oder dann John Wesley, die Methodisten-Baptisten-Bewegung, alles so im 18. Jahrhundert. Dann schon im 19. Jahrhundert gab es dann die Geisttaufe und bis heute Ashbury Revival, Erfahrung, Universität in Kentucky, die dann sozusagen eine starke Erfahrung gemacht hat. So, wenn man das beobachtet, kann man sehen, dass es so alle 70, 80, 100 Jahre solche Bewegungen gibt. Und meine ganz persönliche Meinung ist die, dass das auch notwendig ist in diesen Freikirchen, weil sie die Sakramente nicht erkennen. So, wir haben diese Stabilität durch die Sakramente, durch das Lehramt, Hierarchie. Wir haben einen Diener der Einheit, der Heilige Vater, die Bischöfe, die auch vom Staat eigentlich unabhängig sein sollten und sind. Dadurch gibt es eine starke Freiheit. So, und die Freikirchen, die protestantischen Kirchen oder Gemeinschaften haben das nicht. Sie haben kein einheitliches Lehramt. Sie haben keine einheitliche Tradition. Sie haben eigentlich auch keine einheitliche Bibel. Ist ein katholisches Buch übrigens. Und es gibt da sehr, sehr viel Unsicherheit und es braucht für sie immer diese starke Erweckung. Ja, das ist auch bei uns notwendig, ganz klar. Also zum Beispiel die Night Fever Bewegung ist so eine Erweckung gewesen auf alle Fälle für uns. Aber das Leben geht auch ohne sie weiter. Ich hoffe, es geht weiter, aber für sie. Aber eben, es kann passieren, dass das wieder ein bisschen eintrocknet. Aber die Gemeinden sind über 1000 Jahre alt teilweise in Deutschland. Es geht weiter. Es wird jetzt schon ziemlich ernst. Wir brauchen eine Erneuerung, ganz klar. Aber in diesen Freikirchen gibt es dann diese Brüche, die fangen wieder neu an. In den USA gibt es weit über 40.000 Freikirchen. Megakirchen. Jeder Pastor fängt irgendwas Eigenes an. Das ist fast auch ein Geschäftsmodell. So, in der katholischen Kirche haben wir diese Stabilität. Und nicht nur das, wir haben die Sakramente. Jesus selbst, Fleisch, Blut, Göttlichkeit, Seele, Leib. Es ist zum Berühren da. Und wir sind der mystische Leib Jesu Christi hier auf Erden. Das ist nicht nur ganz allgemein gemeint, sondern eben als ganz konkrete Pfarrgemeinde, als Familie Jesu. So, wir sind verbunden. Wir haben eine Krise momentan, aber die werden wir auch überwinden. Aber das ist zutiefst in dem Psycho der katholischen Kirche drin. Und das ist der Vorteil, das ist das, was wir dieses Jahr Pfingsten feiern. Es geht nicht um ein charismatisches Feuerwerk, Riesenbands, Riesen-Overhead-Projektor, Hände auflegen, Gebetsteams, Umfallen, Sprachengebet, was noch alles. Für mich ist das mittlerweile grenzwertig und fast unverantwortlich, den Jugendlichen so einen emotionalen Hype irgendwie aufzudrängen, sondern wir müssen sie vorbereiten für den langen Alltag, der beginnt. Es ist gut, ein Tabor-Erlebnis zu geben, aber dieses Tabor-Erlebnis war kurz und Jesus nimmt sie runter und beim Abstieg erzählt er ihnen schon, ich muss sterben und leiden und ihr auch. So, wir dürfen das den jungen Leuten nicht vorenthalten. Neben oder nach diesen Feuerwerken gibt es dann einen langen Kater und dann verlieren wir viele von diesen jungen Leuten. Die brauchen Begleitung. Findet das statt? So, und das ist, denke ich mir, sehr, sehr wichtig, dass wir daran denken, zu dieser Pfingstzeit, wir werden bestärkt für eine lange Pilgerreise. Und der Heilige Geist mit seinen Gaben stärkt uns, sendet uns neu aus. Möge Gott euch segnen und ja, die Kraft dazu geben und auch Brüder und Schwestern, die den Weg mit euch gehen. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.